ARD.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute: Denken Menschen, die andere Sprachen sprechen, anders? Denken Spanier anders als Chinesen, Deutsche anders als Finnen und Balinesen anders als Kongolesen? Und darüber rede ich öfter mal mit Freunden und Bekannten. Und jedes Mal, wenn wir darüber reden, beginnen bei denen die Augen zu leuchten und dann geht's gleich los. Ja, genau, das würde mich auch interessieren, sagen die dann. Französisch beispielsweise, das hört sich so schön weich an. Bonjour, toujours, l'amour. Das ist ganz anders als das harte Deutsch. Das ist bei vielen so die erste Idee, wenn ich mit dem Thema um die Ecke komme. Das Verrückte ist, dass Sprache verrät, dass Menschen, die anders sprechen, die Welt tatsächlich anders sehen. Aber das hat nichts mit dem Klang der Sprache zu tun, sondern damit, welche Worte wir benutzen, wie wir unsere Sätze bauen. Wie funktioniert das also, wenn man anders spricht und deshalb anders denkt?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
Hello.
Moin.
Ça va?
Ça va bien.
欢迎大家.
Volevo solo salutarti.
Es gibt eine Menge Spekulationen, ob Sprachen die Art zu denken beeinflussen. Aber noch nicht allzu lange. Diese Idee ist noch gar nicht so alt.
Die Vorstellung, dass das Denken einfach ganz anders und auf interessante Weise anders sein konnte, gibt es ungefähr seit den 1930er Jahren von Benjamin Lee Whorf, der meinte, dass etwa die Hopi oder andere Indianergruppen aufgrund von ihrer Sprache ein anderes Denken hatten.
Das ist Professor Martin Haspelmarth, Sprachwissenschaftler am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Der sagt, bis vor kurzem gab es für diese Vermutung überhaupt noch keine Belege. Erst seit etwa 30 Jahren gibt es Studien, die etwas handfester sind. Ganz offensichtlich ist das bei Sprachen, die keine Zahlen kennen, oder bei einem Stamm in Australien. Die Leute kennen kein rechts, kein links, kein vorn und kein hinten. Denen tut das nördliche Bein weh und die bitten ihren Kumpel, ihnen mal die südliche Flasche Bier rüberzureichen. Ein grandioses Beispiel, wie Sprache Unterschiede deutlich macht, sagt Professorin Sarah Schimke, Germanistin an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Und vielleicht ist es, wenn ich in einer Umgebung lebe, in der es vielleicht zum Beispiel relativ einfach ist, die Himmelsrichtung festzustellen, dann macht es das vielleicht wahrscheinlicher, dass sich so ein absolutes System entwickelt. Also es ist vermutlich kein Zufall, welche Sprache welches System entwickelt hat, und es ist ein Beispiel dafür, wie wir in der Tat etwas unterschiedlich wahrnehmen.
Also hier gehen ein für uns völlig fremdes Orientierungssystem und Sprache Hand in Hand. Da merkt man sofort, dass die Kollegen komplett anders ticken. Aber so eindeutig lassen sich andere Weltsichten oder andere Gedankenmuster nicht immer in einer Sprache ausmachen. Die Frage ist jetzt, wie findet man anhand von Sprache raus, ob Franzosen oder Chinesen anders ticken, auch anders ticken als wir? Schließlich denken wir doch alle irgendwie ein bisschen anders. Mein Nachbar, meine Frau, mein Chef. Sprachwissenschaftler schauen dabei nicht in unsere Hirne, sondern schauen sich an, wie die Grammatik einer Sprache und wie der Wortschatz einer Sprache aussehen und versuchen, sich daraus ein Bild zu machen. Als ich Sarah Schimke nach einem Beispiel frage, da kommt sie mir nicht mit einer fremden Sprache, sondern mit einem ganz anderen Beispiel. Und ich denke, jetzt zerschießt sie mir meinen Podcast.
Die Frage, warum nicht alle Sprachen gleich auf die Welt gucken, das hängt mit unterschiedlichen Dingen zusammen, aber auch wofür sie gebraucht werden. Und sie passen sich auch an das an, wofür sie gebraucht werden. Wenn man zum Beispiel Fachsprachen betrachtet, also wenn man jetzt zum Beispiel Jurist ist, dann hat man alle möglichen Begriffe für juristische Konzepte, alle möglichen Wörter für juristische Konzepte, die andere nicht haben, die aber trotzdem, glaube ich, einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie man die Welt wahrnimmt oder in dem Fall, wie man zum Beispiel ein juristisches Problem wahrnimmt.
Aber das Beispiel ist trotzdem gut, obwohl es nichts mit einer Fremdsprache zu tun hat. Das bedeutet, je wichtiger etwas für mich ist, je besser ich mich damit auskenne, je mehr Begriffe und Wörter ich dafür habe, desto variantenreicher kann ich es auch beschreiben, desto genauer sehe ich Unterschiede und bewerte sie auch anders. Übrigens ist das ein Fake, dass die Inuit 100 unterschiedliche Wörter für Schnee haben. Nur mal so nebenbei, weil es gerade so schön reinpasst. Bleiben wir also bei der Juristerei. Leute, die sich auskennen, sehen, war es ein Raub oder war es Diebstahl? War es Totschlag oder vielleicht sogar Mord? So ähnlich ist es auch mit fremden Sprachen, sagt Schimke. Sie spiegeln wider, was für Menschen besonders wichtig ist, worauf sie achten. Und genau darum ging es bei folgender Studie.
Dann hat man Probanden, die verschiedene Erstsprachen gesprochen haben, Videos gezeigt von jemandem, der in eine Kirche rennt und hat ihnen verschiedene Aufgaben dazu gegeben. Manchmal sollten sie beschreiben, was da passiert. Manchmal sollten sie sich aber auch hinterher daran erinnern, was sie auf dem Video gesehen haben. Und dabei hat man herausgefunden, welche Wörter eine Sprache zur Verfügung steht, um Bewegungsereignisse auszudrücken, beeinflusst, woran man sich erinnert. Also im Deutschen zum Beispiel ist es so, dass man sehr gut sagen kann, ob ich gehe, renne, springe, hüpfe oder schleiche oder so. Und es gibt auch Sprachen, die verwenden das Verb eher dazu, um überhaupt erstmal auszudrücken, dass eine Bewegung stattfindet. Also sowas wie, ich betrete eine Kirche.
Also, das Verb wird vor allem dazu benutzt, die Bewegungsrichtung klarzumachen, nämlich in die Kirche hinein. Damit ist das Potenzial des Verbs schon ausgeschöpft. Da bräuchte man noch zusätzlich Wörter fürs Springen oder Schleichen oder Rennen, wie beispielsweise im Französischen.
Und das heißt, in diesen Sprachen ist es weniger wahrscheinlich, dass man dazu sagt, ob man jetzt gerannt oder langsam gegangen ist. Und es gibt tatsächlich einige Studien, die darauf hindeuten, dass sich Sprecher von Sprachen, die die Art der Bewegung typischerweise mit ausdrücken, besser an die Art der Bewegung erinnern hinterher.
Russen haben beispielsweise zwei verschiedene Wörter für Blau. Das eine ist ein helleres, das andere ein dunkleres Blau. Und diese Unterscheidung in den Begriffen zeigt, dass Farbunterschiede viel besser beschrieben werden können, als wir das machen. Und die Russen achten auch viel mehr drauf als wir. Ein anderes Beispiel ist auch, wie unterschiedlich Deutsche und Amerikaner folgende Situation wahrnehmen. Stellen wir uns vor, Gedränge im Museum und plötzlich fällt eine Vase um, weil jemand versehentlich drangekommen ist. Und jetzt könnte man eine 100-Euro-Wette abschließen, dass wenn Amerikaner die Situation aus der Erinnerung beschreiben sollen, in den allermeisten Fällen der Verursacher mitgenannt wird. Der Mann im roten Hemd, der hat die Vase umgeworfen. Weil das im Gedränge passiert ist, spielt das für die meisten Deutschen überhaupt gar keine Rolle. Die Vase ist im Gedränge umgefallen, ist meist die Erinnerung. Die können gar nicht mehr sagen, wer es war. Das ist so diese Art von Studien, die zeigen, wie sich Denken, Aufmerksamkeit und Erinnerung in unterschiedlichen Sprachräumen unterscheiden.
Wenn es zum Beispiel um Höflichkeitsausdrücke geht, also Unterschiede zwischen du und sie, im Französischen auch tu und vous, im Russischen haben wir es ähnlich, tu und vous. Solche Unterscheidungen werden nur in Sprachen gemacht, die von hochdifferenzierten Gemeinschaften gesprochen werden, also wo es große Klassenunterschiede gibt zwischen wohlhabenden, hochstehenden Personen und normalem Volk. Also diese Sie-Höflichkeitsunterscheidung machte man früher nur bei Hofe, ne? Deshalb sprechen wir von Höflichkeit.
Wieder was gelernt, woher der Begriff Höflichkeit kommt, habe ich mir so noch gar keine Gedanken gemacht, liegt aber eigentlich auf der Hand. Also dieses Sie würde einem Eskimo vermutlich komplett bekloppt vorkommen. Der würde nie in solchen Du- und Sie-Kategorien denken. Der wüsste gar nichts damit anzufangen. Zwischen seinen 10 Zelten und den 30 Leuten in der Siedlung.
Also das wäre ein Beispiel, wo auch grammatische Unterscheidungen von der Kultur beeinflusst werden.
Also um das nochmal zusammenzubinden. Ja, unsere etwa 7000 unterschiedlichen Sprachen auf dieser Welt beeinflussen, wie wir denken. Jede Sprache hat unterschiedliche Eigenschaften und Möglichkeiten. Sie ist eine Art Struktur, die Dinge zu sehen und zu beschreiben. Aber diese Struktur, dieses Gerüst, das ist nicht starr, das ist nicht absolut. Natürlich haben auch Franzosen in den erwähnten Studien erkannt, dass der Mann in die Kirche gerannt ist. Natürlich haben sich auch Deutsche daran erinnert, dass es ein Mann im roten Hemd war, der die Vase im Museum umgeschmissen hat. Das Resümee von Martin Haspelmath und Sarah Schimke, das ist ziemlich eindeutig.
Ich würde also aus dem Gesamtbild der Studien schließen, Sprache hat sicherlich einen Einfluss, sonst würde man nie irgendwelche Ergebnisse finden, die in diese Richtung weisen. Aber es ist nicht der einzige Faktor und der Einfluss ist nicht zuverlässig unter allen Bedingungen vorhanden, sonst würde man das ja immer finden.
Man kann jetzt wohl sagen, nach diesen Forschungen in den letzten 30 Jahren, dass es durchaus Evidenz dafür gibt, dass sprachliche Eigenschaften manchmal das Denken etwas beeinflussen, aber nur ein bisschen.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.